Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben 2 Wochen lang einen Hörsaal besetzt, um für den Erhalt einer Professur für Geschlechtergeschichte zu protestieren. Heute nun wurde der Saal für den Lehrbetrieb wieder freigegeben. Der Erhalt der Professur soll geprüft werden. Denn die historische Beschäftigung mit Kategorien wie Geschlecht und Sexualität wird immer wichtiger. Dazu gehört auch die Geschichte derjenigen, die außerhalb traditioneller Sexualitäts- und Geschlechternormen leben, also die Geschichte von queerem Leben. Queer, das war lange keine historische Selbstbezeichnung, sondern ist ein relativ junger Sammel- und Analysebegriff für Menschen, die sich etwa als schwul, lesbisch, bisexuell, trans- oder intergeschlechtlich verstehen. Um in Erfahrung zu bringen, wie sich die Erforschung dieser Leben entwickelt hat und wo die queere Zeitgeschichte in Deutschland heute steht, hat sich Paul Kota auf eine Spurensuche begeben.
Die Arbeit, das von ihm 1919 in der Nähe dieser Stelle gegründeten Institut für Sexualwissenschaft als Stiftung anerkannt wurde. Dieses Gebäude von den Nationalsozialisten im Mai 1933 geplündert. Moment mal, das habe ich miterlebt.
Berlin-Moabit, ein Herbsttag vor 20 Jahren. Die 93-jährige Adelheid Schulz versucht, die Inschrift einer unscheinbaren Gedenktafel zu entziffern. Sie erinnert an das von Magnus Hirschfeld gegründete Institut für Sexualwissenschaft. Als Haushälterin dieser frühen Forschungs- und Beratungsstelle für queere Menschen hat Adelheid Schulz deren Zerstörung miterlebt.
Da war ich bei der Verbrennung von Schund und Schmutz dabei. Ich sehe heute noch die Horden. Und alle waren wie im Hause verschwunden. Nur ich saß alleine auf dem Schreibtisch von Hirschfeld und habe zugesehen. Hirschfeld, seine Büste, wurde auf einem großen Stock oder Stange vorweggetragen. Und mir kamen die Tränen, wie ich das gesehen habe.
Adelheid Schulz wurde so zur Zeugin der Vernichtung einer der ersten und weltweit wichtigsten Sammlungen für die Dokumentation queeren Lebens.
Das war immens wichtig für die Leute, die dann angefangen haben, sich für schwule und lesbische Geschichte zu interessieren, festzustellen, es gab da schon mal was und es gab da was Tolles, was eben nicht nur wissenschaftlich, sondern auch emanzipatorisch war.
Andrea Rottmann, Historikerin an der Freien Universität Berlin. Sie hat zu queeren Räumen in Berlin promoviert und beschäftigt sich auch mit der Frage, was ist überhaupt queere Zeitgeschichte und wie hat sich ihre Erforschung nach 1945 entwickelt?
Queere Zeitgeschichte interessiert sich für die Lebenswelten, die Verfolgung, Diskriminierung, aber eben auch die schönen Aspekte der Geschichte von Menschen, die wir heute als lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder intergeschlechtlich bezeichnen.
Andrea Rottmann erklärt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts existierte in Deutschland eine für die Zeit sehr fortschrittliche Forschungslandschaft zur Queerness. Meist ging es damals um Homosexualität. Archive wie das des Berliner Instituts für Sexualwissenschaft waren zwar keine klassischen historischen Sammlungen, begannen jedoch, queere Geschichte zu bewahren und zugänglich zu machen. Mit der repressiven und menschenverachtenden Politik des Nationalsozialismus wurde diese frühe wissenschaftliche Auseinandersetzung verfolgt, kriminalisiert und zurückgedrängt. Das hatte auch nach 1945 Folgen für die historische Beschäftigung mit queeren Realitäten, erklärt die Historikerin. Forschung traf auf eine homophob geprägte Gesellschaft. Queerness wurde von der offiziellen Geschichtsschreibung weitgehend ignoriert. Eine universitäre und institutionelle Auseinandersetzung war lange kaum möglich.
Für mich ist diese verspätete Institutionalisierung der queeren Geschichte in Deutschland auch eine Folge des Nationalsozialismus noch und der Übernahme des Paragraphen 175.
Dieser kriminalisierte die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern.
Der Paragraph 175 existierte ja seit dem 19. Jahrhundert, wurde durch die Nazis verschärft und die BRD hat den Paragraphen in der Nazi-Verschärfung übernommen und hat bis 1969 wirklich tausende Männer verfolgt deswegen und tausende Existenzen zerstört. Vor dem Hintergrund ist es, denke ich, nicht überraschend, dass wer wissenschaftlich Karriere machen wollte, davon die Finger lassen musste.
Eine Erforschung queerer Geschichte habe dennoch stattgefunden. Zunächst jedoch außerhalb von Universitäten und großen historischen Instituten, oftmals in kleinen, aktivistischen Kreisen aus dem Umfeld der Schwulen- und Lesbenbewegung.
Die sich als allererste damit auseinandergesetzt haben, was ist Homosexualität in der Geschichte? Damals ging es vor allem um Homosexualität. Ne? Und zwar ganz wichtig damals die Gründung von Archiven, Bewegungsarchiven. In den 70er Jahren die ersten lesbischen Archive, wie zum Beispiel der Spinnboden. In den 80er Jahren als Folge der Eldorado-Ausstellung in West-Berlin die Gründung des Schwulenmuseums, das ja auch ein fantastisches Archiv hat.
Eldorado, das war eigentlich die erste schwul-lesbische Ausstellung in einem öffentlichen Museum und hatte damals so eine kleine historische Begeisterungswelle ausgelöst.
Wolfgang Theiß ist einer der Gründer des Schwulenmuseums und hat dessen Archiv mit aufgebaut. Begonnen hatte alles mit einer 1984 von Schwulen und Lesben realisierten Ausstellung Geschichte, Alltag und Kultur homosexueller Frauen und Männer in Berlin von 1850 bis 1950 im Westberliner Stadtmuseum. Der 74-Jährige sitzt in seiner großen Altbauwohnung in Berlin-Schöneberg. An den Wänden hängt jede Menge schwuler Kitsch, wie er sagt. Theiß erzählt enthusiastisch von den Anfängen des Museums.
Ja, und nachdem diese Ausstellung beendet war, gab es natürlich die Idee, ein eigenständiges schwules Museum zu gründen. Es gab in der Akademie der Künste eine Ausstellung über die Jugendbewegung der 20er Jahre. Und dann sind wir natürlich dahin gegangen, um zu gucken, da müsste ja jetzt auch was Schwules sein. Und nach langem Suchen haben wir wirklich in der Vitrine zwei Dokumente gefunden. Und dann dachten wir halt, so sind sie nun mal, die Heteros, das interessiert sie nicht. Also man muss es selbst machen, sonst funktioniert es nicht.
Theiß berichtet von den prekären Bedingungen, unter denen Museums- und Archivgründung stattfanden. Lange Zeit hatte das schwule Museum keine eigenen Räume, trug sich über ehrenamtliche Arbeit, war auf die Unterstützung der schwulen Community angewiesen. Um sich zu finanzieren, mussten regelmäßig publikumswirksame Ausstellungen gemacht werden. Die immer größer werdende Sammlung war manchmal kaum zu bewältigen, erinnert sich Wolfgang Theiß.
Und dann haben wir natürlich alles, was wir selbst schon mal zusammengetragen haben, da reingekippt. Das war dann der Anfang vom Archiv des Schwulenmuseums. Es wuchs relativ urwüchsig. Und die Strukturen kamen dann im Nachhinein bei der Erfassung eigentlich erst zum Tragen. Wir haben das schon als Widerstand gesehen, also weil es ist ja eine verschüttete Geschichte gewesen und dadurch, dass man sich der Trümmer annimmt, leistet man natürlich Widerstand gegen bestimmte kulturelle Traditionen, die das Schwule möglichst nicht dabei haben wollten.
Dass eine heterosexistische Mehrheitsgesellschaft sich eben in 40 Jahren Westdeutschland dafür nicht interessiert hat, ist ja der Beleg dafür, dass offizielle Archive keine neutralen Orte der Wissenschaft sind, sondern selber immer schon politisiert sind.
Peter Rehberg leitet heute das Archiv des Schwulen Museums.
Das heißt, wir sind in dem Sinne halt auch ein Gegenarchiv oder ein Archiv von unten, ein alternatives Archiv in dieser Entstehungszeit gewesen.
Der Archivleiter steht zwischen Lastenregalen, grauen Archivboxen und großen Schiebeschränken. Das Museum selbst hat inzwischen ein eigenes großes Haus im Berliner Stadtteil Schöneberg. Es gibt mehrere Ausstellungsräume, ein Café und Büros. Im geräumigen Untergeschoss wird die Sammlung verwahrt. Peter Rehberg führt durch das Archiv und erzählt dabei, dass das Museum heute offiziell gefördert wird und eine der weltweit größten und renommiertesten Institutionen zur Erforschung und Ausstellung queerer Geschichte ist. Inzwischen werden auch Themen wie Dekolonialisierung, nicht-weiße queere Geschichte oder Identitäten außerhalb der Geschlechterbinarität immer wichtiger. Für eine Transgender-Ausstellung vor einigen Jahren hat das Museum seine Bestände neu befragt und nach Spuren dieser Geschichte gesucht.
Also, hier haben wir den Bestand Nadja Schallenberg. Nadja Schallenberg ist eine transsexuelle Bürgerrechtlerin aus der DDR gewesen.
Peter Rehberg durchsucht eine Archivbox und holt einen Stapel zusammengehefteter Papiere hervor.
Und wir haben hier ein Dokument, das heißt Coming-Out-Album. Nadja Schallenberg, das ist von 1990 und das hat sie ihren Eltern geschenkt. Also das ist ein Dokument der Selbstdarstellung, wo sie ihren Wunsch einer Geschlechtsangleichung beschrieben hat. Sie hat also quasi selber ein Archiv angelegt über diese Zeit. Briefe, die hier drin sind, eine Sammlung von Anschreiben an verschiedene staatliche Stellen, Korrespondenz mit dem Gesundheits- Lesen. Also es sind dann hier auch zum Beispiel selbstgeschriebene poetische Texte dabei.
Ich. Du stehst vor dem Spiegel, dein Ich schaut dich fragend an. Du willst nicht sehen, was du siehst, dennoch schaust du hin. Fragst dein Ich, ob du es noch wirklich bist. Siehst immer wieder hin, findest dich gut. Zwei Menschen in einem. Ich glaube, ich gehöre dazu. Halb Mann, halb Frau. Er gehört zu wem?
Es geht nicht nur um die Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intermenschen, sondern das ist natürlich gleichzeitig auch eine Geschichte davon, wie Normen produziert wurden.
Als Historikerin beschäftigt sich Andrea Rottmann auch damit, welche Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität unsere Gesellschaft prägen.
Also indem wir die Geschichte der Nicht-Normativen untersuchen, untersuchen wir auch die Geschichte der Normativen. Und tatsächlich ist ja auch eine der Stärken der Queer Theory, aus der die queere Zeitgeschichte wichtige Anregungen bezieht, dass sie eben identitätskritisch hinterfragt.
Vor allem in den USA wurden wichtige theoretische Grundlagen gelegt. Andrea Rottmann verweist darauf, dass die heutige deutsche Zeitgeschichte dieser Forschung aus dem englischsprachigen Raum viel verdankt. Dort habe sich schon in den 1970er und 80er Jahren exzellente queerhistorische Forschung entwickelt, die sich auch intensiv mit dem deutschsprachigen Europa auseinandersetzte. Im Gegensatz zu Deutschland war die US-amerikanische Forschung jedoch bereits in ihren Anfängen an historische Institute und Universitäten angebunden.
In Deutschland hat es bis 2014 gedauert, dass auf dem Historikertag, also der großen Konferenz der HistorikerInnen in Deutschland, ein Panel zu queerer Geschichte angeboten wurde. Also dazwischen liegen, können wir einmal rechnen, 82, 92, 2000, 2012, 32 Jahre. Diese Differenz finde ich schon wirklich frappierend.
Tja, ich würde sagen, dass es ein Zeichen dafür ist, dass viele Leute im Grunde genommen immer noch Schwierigkeiten haben, mit solchen Themen umzugehen.
Die Historikerin Jennifer Evans ist Professorin für moderne europäische Geschichte an der Carleton University in Ottawa, Kanada.
Und das ist halt ein Problem. Das merken wir schon auch bei Frauengeschichte, Gendergeschichte, das riesig unter Druck ist zurzeit.
Evans forscht zu queerer Geschichte und Erinnerungskultur und weiß viel über die verschiedenen Wissenschaftskulturen im deutsch- und englischsprachigen Raum. Sie sagt, heute hat sich einiges für die queerhistorische Forschung in Deutschland verbessert. Zwar findet sie nach wie vor häufig außerhalb der Universitäten statt, trotzdem konnte sie sich akademisch etablieren, etwa an den Lehrstühlen für Frauen- und Geschlechtergeschichte. Die Historikerin merkt an, dennoch werde diese Forschung vielerorts nach wie vor kaum wahrgenommen, nicht anerkannt oder belächelt. In manchen Fällen könne eine Beschäftigung mit queerer Geschichte sogar immer noch ein Karrierekiller sein. Ein großes Problem sieht sie darin, dass hierzulande häufig der Vorwurf aufkommt, Forschung, die aus einer aktivistischen oder betroffenen Perspektive geschieht, könne nicht wissenschaftlich sein.
Aber wir müssen Beziehungen mit den Communities machen und Leute schreiben ihre eigenen Geschichten. Das heißt, die sind halt zum Teil Aktivisten. Aber bei euch ist das ein Schimpfwort. Und das ist natürlich problematisch, hochproblematisch. Wir dürfen als Historikerinnen über Subjektivität schreiben. Wir schreiben halt unsere Geschichten, wenn wir, egal welches Thema, wenn wir Politikgeschichte, wenn wir Arbeitergeschichte, ein Teil von uns gehört dazu. Das ist unsere Lens, wodurch wir alles verstehen.
Ähnlich sieht das Andrea Rottmann.
Wir wissen aus der feministischen Forschung seit langem, dass Wissen auch aus Alltagserfahrung entsteht und dass es für die Forschenden immer wichtig ist, die eigene Positionalität zu reflektieren. Also zu überlegen und offenzulegen, aus welcher Position man sich seinem Forschungsinteresse nähert. Und das ist keine mangelnde Wissenschaftlichkeit, sondern vielmehr sehr sorgfältige, wenn man so will, strenge Wissenschaftlichkeit.
Ich folge jetzt mal Martins Einladung und rede über Räume. Also mir ist was aufgefallen auf Seite 13.
Sommer 2022, eine Diskussionsrunde in den Tagungsräumen der Freien Universität Berlin. Hier trifft sich das vor einem Jahr ins Leben gerufene und von der deutschen Forschungsgemeinschaft DFG geförderte Netzwerk Queere Zeitgeschichten im deutschsprachigen Europa. 20 TeilnehmerInnen haben sich zusammengefunden. Sie kommen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Großbritannien und Kanada, sind wissenschaftliche MitarbeiterInnen, ProfessorInnen, arbeiten an Museen oder sind freiberuflich tätig. Gemeinsam möchten sie ein dreibändiges Handbuch erarbeiten, das erstmalig einen Überblick über den Forschungsstand zu queerer Zeitgeschichte im deutschsprachigen Raum bietet.
Und das heißt, das Handbuch besteht immer aus einer gemeinsam geschriebenen Einleitung, wo in das größere Thema, zum Beispiel in das Thema queere Räume, eingeleitet wird. Was bedeutet das überhaupt, queere Räume? Was haben Räume mit Sexualität und Geschlecht zu tun?
Andrea Rottmann gehört zum dreiköpfigen Team, das die Arbeit des DFG-Netzwerks koordiniert und gibt Einblicke in die Arbeit des Projekts.
Und dann gibt es thematische Beiträge, zum Beispiel zum Archiv, zu lokalen Freiräumen, zum Gefängnis und zum Zuhause als wichtige Räume queerer Lebenswelten. Als letztes gibt es einen Quellenteil. Das heißt, dass die Studierenden dann wirklich anhand von historischen Quellen, die eben nicht erst noch irgendwo gesucht werden müssen, sondern die dort abgedruckt sind, selbst in die Analyse gehen können.
Im Sommer 2023 soll der erste Handbuchband erscheinen. Kostenlos und für alle Interessierten zugänglich. Neben einem konkreten Beitrag für die akademische Lehre und der internationalen Vernetzung von universitär angebundenen und selbstständigen HistorikerInnen geht es Andrea Rottmann jedoch auch um etwas Grundsätzlicheres.
Das Netzwerk ist natürlich aus dem Wunsch entstanden, die Arbeitsbedingungen queerer HistorikerInnen zu verbessern. Wir können damit finanziell nichts ändern. Wir können aber queere Geschichte sichtbarer machen. Und mit Sichtbarkeit ist natürlich auch Legitimation verbunden und Anerkennung.